Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Als die erfolgreichste Familienband aller Zeiten führt das Guinness-Buch der Rekorde tatsächlich die Bee Gees an. Drei bzw. vier britische Brüder, die in den 60er und 70er Jahren tatsächlich auch sehr erfolgreich waren. 20 Nummer-1-Hits hatten die Bee Gees insgesamt und den ein oder anderen dieser Hits, den werden Sie sicherlich auch erkennen.
Something's telling me I must go home. How can you mend this broken man? How can a loser ever win?
Das waren natürlich die Bee Gees, deren hoher Falsettgesang ja ziemlich unverkennbar ist. Die Bee Gees, die waren eine sehr, sehr erfolgreiche Band, aber sie wurden auch immer als etwas glatt, als etwas kommerziell gesehen, vielleicht sogar als etwas uncool. Und dieses Bild gerade rücken möchte eine neue Dokumentation, die seit gestern bei verschiedenen Pay-TV-Angeboten zu sehen ist. Sie heißt Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Und Dirk Schneider hat sie gesehen. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Räumt diese Dokumentation denn jetzt mit gängigen Vorurteilen über die Bee Gees auf?
Also für mich tut sie das schon mit ein paar. Mich haben ja selbst immer die Bee Gees aus der Disco-Ära fasziniert, also aus den Jahren kurz vor und nach ihrem Soundtrack zu diesem unglaublich erfolgreichen Film Saturday Night Fever mit John Travolta. Der kam 1977 in die Kinos und da hatten die Bee Gees ja schon eine komplette Wandlung vollzogen. Die waren ja am Anfang sehr erfolgreich in den 60ern. Dann haben sie sich im Streit zwischen Robin und Barry Gibb aufgelöst, kamen ja später wieder vereint, dann aber langsam in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht und waren so ein paar Jahre wirklich weg vom Fenster. 1975, da haben sie sich dann, Verzeihung, nochmal als R&B-Band neu erfunden, sind nach Florida gegangen, haben mit dem Produzenten Arif Mardin den Falsettgesang für sich entdeckt und haben dann mit Jive Talking wie aus dem Nichts einen neuen Nummer-1-Hit gelandet. Das ist so eine unglaubliche Geschichte, also diese völlige Neuerfindung einer Band innerhalb nicht mal eines Jahrzehnts. Und dann sollten sie ihren Erfolg nochmal um Weiten überbieten mit diesem Soundtrack zu Saturday Night Fever. Und dieser Teil ist auf jeden Fall die stärkste Geschichte auch in diesem Film.
Und gibt es ein Vorurteil, was Sie jetzt abgelegt haben nach dem Schauen dieser Dokumentation?
Ja, ich hatte immer das Vorurteil, dass diese Band so wirklich komplett glatt und kommerziell war und die Geschichte dieser Neuerfindung, die wird hier aber erzählt, als eine Geschichte wirklich von großem Wagemut, also von Brüdern, die eine Menge Humor haben und die wirklich einfach nichts mehr zu verlieren haben und dann wirklich rumprobieren. Großartig ist ja die Anekdote, wie Barry Gibb durch Zufall dazu kommt, Falsett zu singen. Er wird vom Produzenten dann nur aufgefordert, in so einem Song irgendwas hinten noch dazwischen zu schreien, weil irgendwie fehlte da noch was, haben sie ein bisschen ausprobiert. Dann hat er da so ein Falsett gesungen und das wurde ja dann zum absoluten Markenzeichen der Bee Gees. Überhaupt wird in dem Film ganz schön rausgestellt, dass diese Band ja so in den 70er Jahren den weißen Mainstream-Pop wirklich, also auf geniale Weise eigentlich neu erfunden hat.
Jetzt ist Barry Gibb tatsächlich von den insgesamt vier Brüdern der Bee Gees der einzige Überlebende. Es gibt nur noch einen Zeitzeugen also. Alle anderen sind bereits tot. Der jüngste Andy Gibb ist sogar mit 30 an den Folgen seiner Drogensucht gestorben. Wie erzählt denn der Regisseur dieser Dokumentation diese durchaus auch tragische Geschichte?
Ja, genau, die tragische Geschichte von Andy Gibb wird nur ganz am Rande gestreift. Also ich finde, da lässt er sehr, sehr viel im Dunkeln. Vielleicht kann man da auch nicht so viel rausfinden, aber das ist ja wirklich schlimm. Dieser junge Bruder kam ja dann in den 80ern erst dazu und ist dann wirklich ziemlich schnell in Folgen seiner Kokainsucht gestorben. Ansonsten erzählt das Marshall leider, muss man sagen, wie einen ganz langen Rocklexikon-Eintrag, brav chronologisch. Dieser Film dauert knapp 2 Stunden, das ist ganz schön lang. Vieles wird natürlich erzählt, was man schon weiß und das Ganze ziemlich herkömmlich mit Talking Heads, also so Interviews, WegbegleiterInnen kommen zu Wort, Musiker, Ehefrauen, Produzenten. Überhaupt ist die ganze musikalische Welt der Bee Gees komplett männlich besetzt und der Film hat sich ein paar Prominente geleistet. Chris Martin von Coldplay tritt da auf, der ist dann so der Gewährsmann für die Seite der Bee Gees, die bei Fans später in Ungnade gefallen ist, da kennt er sich ja auch ganz gut aus. Noel Gallagher von Oasis erzählt, wie das dann so ist, wenn man mit Brüdern musiziert. Und dann kommt Eric Clapton noch ausführlich zu Wort, der wurde wie die Bee Gees von dem großen Manager Robert Stigwood gemanagt. Und Justin Timberlake und Mark Ronson treten auch noch auf. Die dürfen dann über das Musikalische sprechen. Und natürlich machen diese Namen einiges her. Die wären aber im Großen und Ganzen inhaltlich eigentlich verzichtbar gewesen. Und wie Sie schon gesagt haben, es ist schwierig, eine Doku mit nur einem Überlebenden zu drehen. Deswegen werden sehr viele Interviews mit Robin und Maurice aus den alten Dokus verwendet. Das passt ganz gut, gibt dem Ganzen aber nochmal so ein bisschen den Anstrich eines Zweitaufgusses, was es ja irgendwie auch ist.
Sie haben jetzt den Manager Robert Stigwood schon erwähnt. Tauchen denn in diesem Film noch andere faszinierende Typen auf? Und was ist vor allem das Faszinierende an Robert Stigwood?
Robert Stigwood ist ein total genialer Typ. Man sieht ihn immer in Interviews und denkt so, der ist besoffen. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich einfach so spricht. Ich will ihm da irgendwie gar nichts Böses tun. Aber das ist so ein ganz, weiß ich, ein ganz charismatischer, aber auch schräger Typ, der fast ein bisschen sowas Gescheitertes hat, aber der wäre wahnsinnig erfolgreich. Der hat ja auch Saturday Night Fever als Filmproduzent produziert, hat, glaube ich, mit dem Musical Hair hat er auch noch was zu tun. Also das ist so ein Typ, mit dem möchte man auf jeden Fall nochmal, also über ihn möchte man gerne eine Doku sehen. Und dann gibt es den Typen, den sie dazu geholt haben, als sie Saturday Night Fever aufgenommen haben. Der kam so aus dem Nichts, das war so ein New Yorker Hippie. Ein seltsamer Name, der mir jetzt gerade entfallen ist. Das kann man aber nochmal nachschauen. Und der hat da wirklich eine Genialität reingebracht. Der war so anarchisch und hat, glaube ich, wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass dieses Album so unglaublich wurde und so ein großer Erfolg auch wurde. Und also da gibt es ja so ein paar Leute, wo man schon denkt, ah ja, die sind interessant, von denen habe ich noch nie gehört.
Nun haben die Bee Gees natürlich die Disco-Ära musikalisch geprägt, sind bekannt bis heute für ihre Hits aus dieser Zeit. Und die Disco-Ära war durchaus brisant, insofern als dass sie ja die Zeit der Emanzipation von Afroamerikanern, von Homosexuellen war. Wie wird denn die Rolle der Band in dieser Zeit erzählt in der Dokumentation?
Also eins muss man der Doku zugutehalten. Der Film sagt durchgehend ganz klar, dass die Black Music große Bedeutung für die Bee Gees hatte. Sowas wird ja sonst auch gerne mal unterschlagen. Nach diesem riesigen Erfolg von Disco Ende der 70er gab es ja so einen ganz krassen Backlash. In Chicago wurden Disco-Platten eingesammelt. Die wurden in einem ausverkauften Footballstadion unter Jubel in die Luft gesprengt. Leute haben skandiert, Disco sucks, Disco sucks. Und diese Gegenbewegung, die wird hier also eindeutig auch als homophob und rassistisch benannt. Die war ja dann auch das faktische Ende der Bee Gees, die dann auch tatsächlich nicht mehr im Radio gespielt wurden, weil diese Gegenbewegung so mächtig war. Und die Band, die hat sich aber überhaupt nicht gegen diese Homophobie und Rassismus geäußert. Die versucht einfach, sich aus der Sache rauszuziehen. Die sagen immer, hey, wir sind doch keine Disco-Band, was eigentlich nichts anderes heißt als wir sind doch weder schwarz noch schwul, also bitte weißes Mainstream-Publikum, warum verdammt ihr uns jetzt auch? Und da machen sie wirklich keine gute Figur.
How Can You Mend a Broken Heart? Die Dokumentation über die Bee Gees, produziert von HBO. Seit gestern ist sie im Pay-TV auf gängigen Video-Streaming-Plattformen zu sehen. Dirk Schneider, noch ganz kurz ein Fazit. Empfehlen Sie die Dokumentation oder nicht?
Also was man auf jeden Fall wissen muss, genau, läuft bei HBO. Die Doku ist aber von Universal produziert. Und Universal ist auch die Firma, die an den Musik, die an der Musik der Bee Gees mitverdient. Deswegen muss man ganz klar schon sehen, also bei allen kritischen Aspekten ist das auf jeden Fall eine ganz große Werbeveranstaltung für die Bee Gees jetzt so kurz vor Weihnachten. Ansonsten für alle Bee Gees Interessierten muss ich sagen, also kann man sich angucken, muss man aber nicht.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Dirk Schneider. Und hier ist noch der erste, wie ich finde, hörenswerte Hit der Bee Gees, New York Mining Disaster 1941.
In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen?